Wir sind immer noch im Kolosserbrief, Kapitel 3 und Vers 16 schauen wir heute miteinander ein bisschen genauer an. Da sagt der Paulus im Anschluss, dass er sagt, wir sollen dankbar sein. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt, ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Die das geachtet haben, bei mir gekommen, habe ich das eigentlich zusammengefasst in dieser Aussage: Lass dich von Gottes Gedanken beeinflussen. Das Wort von Christus soll in uns wohnen, und zwar reich soll das in uns wohnen. Und wohnen ist da eigentlich ein bedeutendes und interessantes Wort. Wenn ich ein Haus bewohne, so heisst doch das nichts anderes, als dass ich, wo das Haus bewohne, in dem Haus Herr bin. Und dass ich der bin, der sagt, was in dem Haus passiert und was in dem Haus nicht passiert. Und genau das soll das Wort von Christus in uns und unter uns tun. Das heisst, es soll unser Denken und somit auch unser Leben ganz massiv beeinflussen und bestimmen. Der Paulus sagt auch an einem anderen Ort, dass die Gemeinde und jeder einzelne Christ ein Tempel von Gott ist, der Ort, wo Gott wohnt. Das einzige Problem, das wir haben, dass, wenn wir in einem Haus wohnen, das Haus keinen Widerstand leistet. Das Haus tut nicht aktiv etwas dagegen setzen, dass ich mich entfalten kann. Aber wir als Tempel vom Heiligen Geist, wir sind durchaus in der Lage, dagegen zu drücken. Und zu sagen, nein, so viel Platz will ich dir jetzt nicht geben. Das ist das Problem. Der Unterschied zum Haus. Der Paulus will uns auffordern, uns ganz bewusst und gezielt am Einfluss Gottes auszusetzen. Denn vieles will uns ablenken und uns auf andere Gedanken bringen. Wir haben uns das auch schon gehört, dass uns Sachen beschäftigen und umtreiben, wenn wir nüchtern darüber nachdenken, wir sagen, was soll es eigentlich? Was bringt es denn? Gibt es nicht viel Wichtiges, wo ich mich gefangen nehme in meinen Gedanken? Und trotzdem ist es doch auch ein Ring, ich denke, von vielen von uns. Wenn Christen auf Abwege kommen, dann fängt das zuerst, oder nicht zuerst, muss ich sagen, mit den Handlungen an. Das heisst, wenn ein Christ auf Abwege kommt, dann kommt er nicht auf Abwege durch eine falsche Handlung. Die Handlung ist nicht das Erste. Das Erste ist der Gedanke. Wir sind so als Menschen konzipiert, dass wir immer entsprechend unserem Denken handeln. Das Denken geht immer voraus. Und wenn ich einen Mensch in eine andere Richtung treiben will, dann muss ich sein Denken zerstören, seine Gedankengebäude zerstören, und dann kann ich ihn auf eine andere Fährte bringen. Nicht einfach durch das Verhalten. Denken, das ist der Ursprung von unserem Handeln, und das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist und dass Gott uns so konzipiert hat, und darum spricht er uns auch so an. Und so sagt der Paulus der Epheser warnend: Lasst euch von niemandem verführen mit was? Mit leeren Worten. Also die Verführung geht über das Wort. Das erste Mal. Und wenn ich über das Wort etwas zum Einbruch bringe, dann bringe ich auch fertig, dass eine Handlung dementsprechend rauskommt. Ich mache es mal ganz krass. Jeder, der einen Mensch umbringt, bringt ihn nicht einfach um, ohne dass er vorher das ausgedacht hat. Oder mindestens sich in Gedanken, dass er mal zurechtgelegt hat, das wäre eine Variante. Das muss er machen, sonst würde er nie so eine Handlung machen. Immer unser Denken beeinflusst unser Handeln viel, viel stärker, als wir uns vielleicht dessen bewusst sind. Die Methode, übrigens mit leeren Worten, Sachen hinterfragen, Das ist eine bewährte Methode, Menschen in eine falsche Richtung zu führen. Das kann man anweisen. In der ganzen Menschheitsgeschichte sind es nicht nur einfach Film und Theater gewesen, die Menschen verführt haben mit dem Gedankengut, die übermittelt worden sind, sondern bedeutende Schriften in unserer Menschheitsgeschichte haben Menschen verführt und auf andere Gedanken gebracht und weg von der Gottesfurcht. Das sind zum Teil hochkarätige philosophische Schriften gewesen, die weggeführt haben von Gott. Was ist da dahinter? Eine alte Taktik erfunden hat sie der Teufel selber. Und sie lässt sich zusammenfassen in einem ganz einfachen Satz. Sollte denn Gott gesagt haben? Der Satz, der hat Kraft bis ins heutige Jahrhundert und er wird, solange die Welt besteht, die Kraft haben. Sollte Gott gesagt haben? Meinst denn du wirklich, dass das stimmt? Meinst du, Gott kann richten zum Beispiel? Nein, Gott ist barmherzig. Es ist unmöglich, dass er für Zeit und Ewigkeit Menschen in Verdammnis schicken kann. Meinst du, das habe Gott wirklich gesagt? Und was sagt er der Eva? Schaut, bei der Eva war nicht das Problem die Frucht. Das heisst, sie ist schön anzuschauen, aber im Paradies hat es noch viele Bäume gehabt, die auch schön anzuschauen sind und viele Früchte, die auch schön waren zum Essen. Das kann man alles nachlesen. Die Eva hat die Frucht nicht genommen, weil die schön war zum Anschauen, sondern sie hat sie genommen, weil die Schlange ihr sagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und andersrum hat die Schlange die Eva verunsichert, indem dass sie ihr suggeriert hat, schau, das Beste will dir Gott eigentlich gar nicht geben. Studiere mal. Denk mal darüber nach. Gott tut dir noch etwas vorenthalten, und zwar das Beste. Aber wenn du von dieser Frucht isst, kommst du das Beste über. Und darum hat sie von dieser Frucht gegessen. Nicht, weil die gut war. Und nicht, weil sie sein Wunder genommen hat, wie die schmeckt, sondern weil dir das Versprechen mitgeliefert worden ist, du wirst noch sein wie Gott und das, was dir Gott will vorenthalten, Gott meint, sie haben nicht gut mit dir, das wirst du erreichen, wenn du die Frucht nimmst. Und das ist die Strategie von der Verführung bis ins heutige Jahrhundert. Sie ist nicht anders, sie fängt immer am gleichen Ort an, man hinterfragt das, was Gott sagt. Und wir sind da nicht einfach auf einem sicheren Posten, sondern wir sind auch angefochten. Der Paulus kennt das auch. Und er sagt, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Er sagt, ich lasse nicht zu, wenn mich ein Gedanke gefangen nimmt, der sich gegen Gott auflehnt, dass der Raum in mir überkommt. Ich nehme den Gedanken gefangen und ich stelle dem gegenüber das, was Christus sagt. Exakt das, was Jesus gemacht hat, wo er versucht worden ist, dreimal vom Teufel. Jesus hat sich nie, und das war eine ganz fromme Diskussion, die der Teufel hat wollen anzetteln, er hat sich nie auf eine Diskussion mit dem Teufel eingelassen, sondern hat nur klipp und klar immer das Wort Gottes aus dem Alten Testament ihm entgegengestellt und damit hat sich's. Er hat nicht diskutiert. Ich nehme den Gedanken gefangen, der sich gegen Gott auflehnt und stelle Gottes Wahrheit dem einfach gegenüber. Wer sich stark mit falschen Gedanken oder wie es der Paulus sagt, mit leeren Worten beschäftigt, der kann leicht, wie man so schön sagt, auf andere Gedanken kommen. Und den anderen Gedanken folgen dann auch andere Handlungen. Zumal sagen wir, ja, hat denn das Gott wirklich so ernst gemeint mit der Ehe? Hat er denn wirklich etwas gegen einen Seitensprung? Er versteht mich sicher, dass es mir jetzt nicht gut geht und meine Frau ist im Moment hässig und ich brauche jetzt ein paar Streicheleinheiten. Gott ist ja barmherzig, er versteht doch das. Und so kann ich in das Fahrwasser reinkommen. Oder ich kann sagen, und ich gebe jetzt Gott Recht und stelle das gegenüber, dass das Gottes Missfall in jedem Fall auf sich zieht und dass es eine ganz klare Sünde ist, wenn ich das tue, egal wie ich mich fühle. Und ich handle entsprechend dem, was Gott gefällt. und nicht dem, was sich so meine Gedanken anfängt abspielen, nachdem ich vielleicht schon den 500. Film gesehen habe, wo Ehebruch und Seitensprung kein Problem mehr sind, sondern zum guten Ton gehört. Ich trage die Verantwortung dafür, was ich aufnehme, und ich trage die Verantwortung dafür, was ich mich aussetzen lasse, was ich für Bücher lese, was ich für Zeitschriften lese, was ich für Filme schaue. Ich sage nicht, man soll gar keine anderen Bücher lesen, dass ich mich nicht falsch verstehe. Aber wenn ich nur noch alles andere mache und das Wort Gottes in mir keinen Raum hat, habe ich gar nichts mehr entgegenzuhalten. Ich bin gar nicht in der Lage, die Sachen zu beurteilen richtig. Wir müssen uns mit der Denkweise der Welt auseinandersetzen. Aber wir müssen ganz klar wissen, wo wir sagen, und da gehen wir nicht weiter, und das glauben wir nicht, und die Überzeugung teilen wir nicht. Auf wer das ich höre, dem gehöre ich vielleicht mal. Die Bibel sagt es uns ganz deutlich, übrigens, das ist fast eine Volksweisheit geworden, macht euch nichts vor, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Steht im Korintherbrief. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist bei jedem von uns so. Wenn wir einen schlechten Umgang pflegen, dann geben wir Raum, dass unsere Gesinnung verändert wird. Sprüche wird das nochmal ganz bildlich erklärt. Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Zwar ist es nicht im Sinn gemeint, dass man mit ihm nicht redet oder so, sondern dass man sich ihm anhängt. Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Könnte dich zu Fall bringen. Oder wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Wer aber der Toren Geselle ist, der wird viel Unglück haben. Es hat in meinem Puls eine kleine Untersuchung gegeben, in einem FWG. Unter den Jungen, unter den Teenagern. Und dann hat man festgestellt, das ist nicht repräsentativ, aber das habe ich interessant gefunden, dass sich Teenager ganz stark prägen lassen von ihrem Umfeld und von Gleichaltrigen. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, mit wem das man umgeht. Und mit wem das man Gemeinschaft hat. Unsere Kinder haben mit allen Kindern Gemeinschaft. Wir haben unseren Kindern nie gesagt, ihr dürft nicht mit Kindern Kontakt haben, die nicht gläubig sind und auch keine enge Freundschaft führen. Das dürfen unsere Kinder, seit sie auf der Welt sind. Wir finden es auch wichtig, weil sie müssen lernen, mit dem leben, und sie müssen lernen, auch freundlich sein mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die aber auch von Gott geliebt sind. Aber auf der anderen Seite ist es uns immer wichtig gewesen, dass sie nebst dem gute Beziehungen haben und gute Kontakte haben und eingebettet sind in einer christlichen Gemeinschaft, auch mit Jungen. Wir sind sehr dankbar für all die Lager, auch die Jugendlager, wo unsere Kinder haben, können hingehen, wo ihnen sehr, sehr viel geholfen haben. Wo ich verkehre und wo ich meine Vorbilder habe, das prägt mich. Das ist ganz wichtig, das gilt nicht nur für die Jungen, das gilt auch für uns. Der Paulus fordert uns auf, uns zu entscheiden, von welchem Gedankengut wir uns beeinflussen lassen wollen. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Paulus heute in Zürich würde leben oder in Amerika oder egal wo, und er würde uns einen Brief schreiben, dann denke ich, dass er diesen Punkt noch ein bisschen intensiver würde ausführen. Ich denke, dass er da noch mehr Zeit würde darauf verwenden, uns aufzufordern, am Wort Gottes den nötigen Raum geben in unserem Leben. Unsere Gesellschaft, die in der Informationsflut fast ertrinkt, die berieselt wird von morgen bis zum Abend. Man geht zum Haus aus, hockt ins Auto, stellt ein Radio ein, fährt weiter, geht in ein Kaufhaus, lässt sich wieder berieseln und ständige Berieselung. In einer Gesellschaft, wo Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen, sie kommen heim, und das liest man auch manchmal, das Erste, was sie machen, die Stereoanlage auf, ich kann nichts gegen Musik hören, aber sie sagen, ich halte gar nicht aus, wenn es ruhig ist in der Wohnung. In einer Gesellschaft, wo so eine Berieselung ausgesetzt ist, glaube ich, hätte Paulus noch viel mehr Zeit verwendet, um die Gläubigen zu ermutigen, setzt euch am Wort Gottes aus. Lasst dem Wort Raum in eurem Leben. Beschäftigt euch damit, dass das Wort euer Denken bestimmt und dann auch euer Handeln. Aber zuerst muss ich die Grundfrage beantworten für mich selber. Bin ich überhaupt bereit, mich mit den Gedanken Gottes zu beschäftigen? Bin ich mir bereit, die Zeit einzuräumen? Bin ich bereit, auf Gott zu hören? Oder ist es mehr so, nebenbei bin ich auch noch ein christlich? Oder nebenbei bin ich auch Christ? Aber habe ich vielleicht irgendwo innerlich eine Angst vor dem, was Gott denkt? Weil vielleicht gewisse Veränderungen an meinem Charakter anstehen würden und Veränderungen sind immer anstrengend. Immer. Auch im persönlichen Bereich. Charakterzüge ändern, Verhaltensweisen ändern, Reaktionsweisen überdenken. Einfach darum, mehr ins Bild von Gott verwandelt zu werden. Bin ich bereit, in diesem Prozess mich zu stellen? Paulus sagt am Timotheus, denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Also für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Und ich glaube, keiner von uns wird eigentlich gerne erzogen. Vor allem, wenn man dann mal älter ist, hat man das Gefühl, jetzt hat man die Erziehung hinter sich, oder? Jetzt ist man erzogen worden und jetzt ist man selber erwachsen. Das ist gar nicht so einfach, dass wir uns ganz bewusst in den Erziehungsprozess Gottes einlösen. Und wenn sein Wort in unserem Leben Raum hat, so passiert da ein Erziehungsprozess. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Menschen, Christen, die ihrem Glauben auf Abwägen kommen, die oftmals ganz andere Wege einschlagen, die Sachen machen, wo sie eigentlich wissen, dass sie nicht richtig sind. Da beobachte ich immer wieder dasselbe. Sie setzen sich nicht mehr am Wort Gottes aus. Sie vernachlässigen ihre Zeit, wo sie sich mit dem Wort beschäftigen, mit der Bibel. Sie vernachlässigen Gemeinde, Gottesdienste, sie vernachlässigen Kleingruppen. Warum? Weil das mühsam ist. Weil wenn ich mich entschlossen habe, auf Abwägen zu gehen, dann kritisiert mich Gottes Wort immer. An allen Ecken. Und ich halte das nicht mehr aus. Folgedessen muss ich die Bibel zutun, und aus meiner Erinnerung leben und mir alles zurechtlegen, dass das, was ich lebe, einigermaßen noch biblisch scheint. Aber ja, nicht genau schauen, was steht und was Gott meint. Weil das könnte zur Folge haben, dass ich an mir etwas müsste ändern oder meine Verhaltensweise, die mir jetzt gefällt, müsste korrigieren. Und was ich dann höre, ist, schau, für mich stimmt's. Für mich stimmt's. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Aber darf ich euch mal etwas sagen? Dass Sündigen immer von guten Gefühlen begleitet ist. Weil in Sündigen nicht etwas Verlockendes und etwas Schönes würde ich versprechen, würde ich es ja gar nicht machen. Ich mache nicht etwas, was ich schlecht finde. Sünde verspricht immer einen Reiz, den ich für mich anstrebenswert anschaue. Das ist die Lüge vom Teufel. Und dass ich mich dann aber, wenn ich mich dann darauf berufe, mir ist gleich, was in der Bibel steht und was Gott sagt, weil ich spüre, das ist richtig und es tut mir gut, dann ist das nur eine momentane Entscheidung. Weil ich überblicke nur den Moment, wo ich lebe, aber ich überblicke nicht die 20 Jahre, die noch vor mir sind, ob das wirklich gut ist. Aber Gott überblickt das. Und darum ist es die Frage an mich und an dich. Bin ich bereit, am Wort Gottes wirklich den Raum zu geben, den es braucht? Und bin ich bereit, mich der Kritik auch auszusetzen? Es ist nicht nur Kritik, es ist auch Ermutigung, Aufrüstung. Ich sehe im Wort, wer ich bin in den Augen Gottes, dass ich ihm gehöre, dass ich sein Eigentum bin. Aber er zeigt mir auch auf, wo ich noch wachsen kann, wo ich mich verändern kann, wo ich noch korrigieren kann, wo ich reifer werden kann. Und Gott will uns zu einer Reife führen, zu einem Menschen, der ein Leben führt, das ihm gefällt und wo eigentlich auch das Leben ist, das er sich gedacht hat, das er uns geschaffen hat. Und jetzt gibt der Paulus noch Tipps, wie das könnte aussehen. Wenn wir das Wort Christi unter uns wohnen lassen, so sollen wir das in unseren Beziehungen zum Ausdruck bringen. Wir sollen uns lehren und ermahnen, das ist so im Sinn von zurechtdrücken, korrigieren, aufeinander eingehen. Und das machen wir einerseits, das zeigen sie heute selber, durch das, dass sie im Gottesdienst kommen, tun sie sich ganz bewusst und gezielt am Wort Gottes aussetzen. Das ist etwas, was mich übrigens fasziniert, muss ich mal so klar zu uns sagen. Ich denke, nein, warum kommen die immer alle wieder dahin und hören die Predigt? Oder? Wie wir thematisch immer etwas ähnlich sind. Und dann muss ich, wenn ich einmal darüber nachstudiere, ich meine, ich bin jetzt in der Position, dass ich meistens sollte reden. Und wenn ich darüber nachstudiere, denke ich, ich würde es genau so machen. Ich würde auch in den Sonntag gehen. Aber ich hätte wieder predigen. Weil ich ganz bewusst will mich mit dem Wort Gottes beschäftigen und ich will mich ansprechen lassen. Und ich kann auch Predigten gern, nicht nur die, die mir sagen, dass ich ein Lieber bin, sondern ich kann auch die Predigten gern, die mich einmal in Frage stellen, die mich ins Nachdenken bringen, die mich dazu führen, dass ich mal mich hinterdenke, die mir ein Ansporn sind, wieder wirklich ganze Sachen zu machen mit Jesus. Und die Herausforderung werde ich immer wieder entgegennehmen. Und ich höre sehr gerne Predigten. Weil mir das hilft. Und das andere ist auch ein wichtiger Aspekt, wo wir das sehr gut leben können, sind Kleingruppen. Wir haben in unserem Grundwert haben wir einen Wert, der uns sehr wichtig ist. Der Wert heisst, wir sind überzeugt, dass geistliches Wachstum und Lebensveränderung des Einzelnen sich besonders gut in einer Kleingruppe entfalten kann. Wir sind der Überzeugung, weil das eine ist, dass wir Predigen hören. Und dann gehen wir heim und das behalten wir mehr oder weniger für uns. Wir sagen, vielleicht war es gut gewesen oder es war nicht so gut gewesen oder es hat mir geholfen oder es hat mir nicht geholfen. Aber dann ist es so mehr oder weniger passiert. Der eine macht sich Notizen, geht in der stillen Zeit nochmal nach. Aber was auch wichtig ist, wenn wir da lesen, ermahnet einander in aller Weisheit. Und lehret und ermahnet einander. Dann heisst doch das, dass das ein Prozess ist, der nicht einfach von der Kanzel oben runter an eine Masse geht, sondern ist es etwas, was untereinander passiert. Und untereinander kann da sehr viel passieren. Darum sind wir überzeugt, dass im miteinander austauschen, miteinander Fragen stellen, was ich da nicht unbedingt kann. Ich bin zwar auch schon unterbrochen worden während der Predigt, hat eine Frage reingestellt, stört mich übrigens nicht. Vor allem, wenn die Frage gut ist. Aber im Normalfall machen wir das nicht. Aber es bleiben oft noch Fragen zurück. Und darum ist wichtig, ob wir jetzt das Ding Kleingruppen nennen, oder ob wir das Hauskreis nennen, oder ob wir, das weiss ich, was für einen Namen geben, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass da Menschen zusammenkommen, die miteinander austauschen über das, was sie beschäftigt, als Christen, die den Alltag leben müssen und die in der Bibel anschauen, was Gott für Antworten für uns hat. Wo wir teilen können, wo wir miteinander ermahnen und ermutigen können. Für mich ist das oft eine Ermutigung, auch ein Austausch, wenn ich sehe, wenn ein anderer ganze Sache macht mit Jesus, konsequent etwas durchzieht, dann ermutigt mich das, das ihm nachzieifern. Das ermutigt mich. Das tut mich nicht frustrieren. Sondern das ermutigt mich, dem nachzieifern. Wieder aufzustehen. Klare Sache zu machen. Man wird wieder wie ein Senkel gestellt. Wir sollen uns also in einer Kleingruppe nicht gegenseitig abziehen. Wir sollen uns nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Es ist nicht so, dass ich in der Kleingruppe auf die Einzelne losgehe und sage, so, jetzt hast du und jetzt zeigst du mir und was hast du gemacht. Sondern es steht da, und ich bin froh um das Wort, in aller Weisheit. In aller Weisheit. Das heisst, dass wir wie ein Elefant im Porzellanladen rumläuft und jedem links und rechts sagt, was er zu tun hat. Sondern es geht um in aller Weisheit. Wir sind alle sensibel und empfindlich. Und wir schätzen es alle, wenn uns Menschen in Weisheit etwas sagen. Und nicht einfach so plapp, zack, bumm, da hast du. Paulus hat das vorbildlich gemacht. Ich will nur noch mal Brief lesen, zum Beispiel Korintherbrief. Es ist faszinierend, was der Paulus macht. Wie er die Gemeinde mitnimmt in einen Gedankengang hinein. Und wo man eigentlich, wenn man das liest, würde denken, Paulus, jetzt sag doch mal, ist so oder ist so, dass man mal wissen, klar Schiff. Nein, der Paulus tut den Gedanken entwickeln, weil er weiss, ich muss die Menschen, kann ich nicht einfach nur brüskieren, indem dass ich ihnen eine Schlussfolgerung gebe, sondern ich, in ihrem Denken sind sie verkehrt. Also muss ich an ihrem Denken ansetzen und muss sie dazu bringen, dass sie eben anders denken, dass sie zur Einsicht kommen. Das macht er ganz klassisch, zum Beispiel dort, wo es über die Zunge redet, geht, über geistliche Gaben, Kapitel 11, 12 und 13, 12, 13 und 14. Ganz faszinierend. Ganz faszinierend. Das müssen wir dann vielleicht mal in einer Bibelstunde an. Es ist faszinierend, wie Paulus argumentiert. Er hätte einfach können sagen, schaut, die Zungenreden, das gibt euch so viele Probleme, hört am besten gerade auf. Aber er nimmt 3 Kapitel Zeit, um die Frage zu klären. Um die Leute mitzunehmen. Und ihnen dann zu zeigen, auf was dass sie sich wirklich konzentrieren müssen, nämlich auf die Zungenreden. Auf etwas ganz anderes. Das ist Weisheit. Und das soll passieren unter uns. Auch im persönlichen Gespräch, im Miteinander. Dass das, was Gott sagt, was Gottes Gedanken sind, wir auch in ein Gespräch können einbringen können, ohne dass der andere vom Stuhl geht. Was ist jetzt das für ein super Frommer? Aber auch, dass wir bereit sind, in der Bibel auch etwas wirklich zu hinterfragen und nicht uns einfach allgemeine Phrasen gegenseitig am Kopf servieren. So christliche Weisheiten, die man irgendwo mal aufgelesen hat, aber gar nicht so recht weiss, wie man sie von der Bibel her begründen kann, müssen wir vielleicht auch mal wieder einen Halt machen und sagen, so, jetzt wollte ich mal schauen, ob meine Meinung wirklich verhält. Ich wollte mich jetzt am Wort Gottes aussetzen. Und wenn ich sie 10 Jahre vertreten habe, bin ich bereit, sie zu korrigieren, wenn ich merke, dass sie nicht standhalten dem, was Gott sagt. Dass ich am Wort Gottes eben Raum gebe und dass mir dann nicht einfach der Stolz im Weg steht. Mir hat einmal, das ist mir geblieben, bei meiner Ausbildung ist es mal um eine schwierige theologische Frage gegangen, wo ich tendenzmäßig irgendwie, habe ich gefunden, ich habe noch keine feste Position. Und ich habe diese Frage bis heute noch nicht so ganz der letzten Weisheit Schluss gefunden. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, schau, ich muss einfach der Meinung haben, wie ich in die Gemeinde komme. Und die muss ich vertreten. Und das bin ich nicht der Meinung. Wenn das so ist und wir Meinungen uns auferlegen, und wir einfach müssen vertreten, dass wir eine Meinung haben, wo von der Bibel her relativ schwierig ist, jetzt da etwas Klares in diesem Punkt herauszufinden, dann hängen wir die Sachen am ganz falschen Ort auf. Dann tun wir lieber sagen, bei dieser Frage gibt es verschiedene Sichtweisen. Ich tendiere stärker zu dieser. Aber wenn jemand die andere hat, ich kämpfe nicht. Aber wenn ich mich festlege am Anfang vom Dienst, ich komme in die Gemeinde, ich muss jetzt diese Meinung vertreten und ich vertrete sie jetzt einfach 40 Jahre, dann schaue ich die Bibelstelle, wo das könnte, die Frage stellen, gar nicht mehr richtig an. Weil das verbunden ist mit dem Gesichtsverlust. Lassen wir doch das Wort Gottes in unserem Leben wirklich Raum gewinnen und lassen auch da im Gespräch miteinander am Wort Gottes Raum. Und wichtig ist auch, dass wir die Bibel lesen. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Die Bibel schauen wir als das beste und faszinierendste Buch an. Allein darüber könnten wir auch ein langes Seminar machen. Die Bibel ist sehr vielfältig und wir reden vom Liebesbrief Gottes und wir reden davon, dass Gott da direkt zu uns redet, und da bin ich auch überzeugt. Und wir kommen eigentlich am Sonntagmorgen zusammen, weil wir aufgrund von dieser Bibel, von dem Wort Gottes, etwas hören wollen. Jetzt möchte ich Sie fragen, ob Ihre hohe Meinung gegenüber dem Wort im richtigen Verhältnis steht gegenüber der Beschäftigung mit dem Wort. Und jetzt müssen Sie sich mal die Bibel vorstellen, die ich aufhebe. Und jetzt möchte ich mal fragen, was würde mit Ihrer Bibel passieren, wenn in dem Moment, also ich kann es also mit Sicherheit sagen, bei mir passiert es jetzt nicht aus. In dem Moment, alle Blätter würden rausgehen, die Sie noch nicht gelesen haben. Mit anderen Worten, ich möchte Sie fragen, wie dick ist Ihre Bibel? Wie viele Blätter würden rausgehen? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will gerne an eine Bibelschule, sage ich ihm zwei Sachen, was er soll machen zum Vorbereiten. Habe ich auch dem Stefan gesagt und hat es ihm auch gemacht. Er sagt, lies die Bibel ganz durch, wenn du es noch nicht ganz durchgelesen hast, und du Geld sparen. Die zwei Sachen. Dass ich, wenn ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, schon einen Überblick habe. Bevor ich anfange, nicht erst Werte ausbilden. Aber wie viele Seiten bleiben drin? Und ich will sie ermutigen, ich will ihnen nicht ein schlechtes Gewissen machen. Ich will sie ermutigen, wenn viele Seiten rausgehen, dann fangen sie an, die Bibel durchzulesen und fangen an, die Fragen zu stellen. Sie können mir telefonieren, ich gebe gerne Auskunft, wenn sie noch einmal rauskommen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Ich kann sehr gerne, wenn mir Fragen stellt zu der Bibel. Vielleicht wissen das nicht alle. Aber ich kann das sehr gerne. Wenn sie nicht rauskommen, rufen sie mir an, ich erkläre ihnen das gerne. Wir können uns auch treffen. Es ist faszinierend, wenn Menschen erst wieder ergriffen und fasziniert sind vom Wort Gottes. Und sie müssen jetzt sich auch nicht vornehmen, dass sie im nächsten halben Jahr die ganze Bibel durchlesen. Kann ich ihnen garantieren, das schaffen sie nicht. Und sie werden im halben Jahr mit einem Frust da sitzen. Und das nächste Mal, wenn ich wieder mal etwas sage, wäre gut, wir würden die ganze Bibel lesen, macht sie Laden gerade zu und sagen, ja, ich weiss. Schön, aber ich schaffe es nicht, ich bin halt, oder? Aber sie müssen sich keine Zeitlimite setzen. Es muss nicht in einem Jahr sein, es muss nicht in zwei Jahren sein, es muss auch nicht in drei Jahren sein. Sie können sich 3, 4, 5, 6 Jahre Zeit nehmen, wenn sie jetzt noch 30, 40 Jahre leben. Dann haben sie also in den nächsten 5 bis 10 Jahren die ganze Bibel durchgelesen. Besser in 5 bis 10 Jahren die ganze Bibel durchgelesen und sich damit beschäftigt, als das ganze Leben nie. Verstehen Sie? Das ist das Problem, das wir haben. Wir schrauben die Erwartung immer so hoch. Am Schluss machen wir gar nichts. Um zu beurteilen können und miteinander zu reden, dass das Wort Gottes Raum hat, weil wir das ganze Wort Gottes kennen. Und wenn wir reif und wachsam glauben, müssen wir das Wort Gottes kennen, dass wenn wir mit einem Gespräch sind, dann sehen wir, ich kann mal hinweisen auf ein Beispiel und sofort macht es Klick. Weil das eben Platz hat bei uns. Und dann wird noch betont, dass wir Gott singen sollen und auch in Lieder und Psalm und Lobgesang das Wort Gottes soll Raum haben. Ich sehe das manchmal, wenn ich in der Heim bin, wie ältere Leute noch Lieder haben, die sie sehr gern haben. Und sie dann nicht nur die Bibel führen nehmen, sondern auch das Liederbuch und in schweren Zeiten das Lied nehmen und das Lied durchlesen. Lieder, die ihr Leben prägt haben. Lieder, wo sie zum Glauben gekommen sind. Lieder, die ihnen geholfen haben, auf dem Weg mit Jesus zu bleiben. Lieder, die ihnen wirklich zu tiefst im Herz auskommen und sie sitzen da und lesen das Lied und sagen, jawohl. Wunderbar, dass ich zu Jesus gehöre. Wunderbar, was er alles an mir tun hat. Und sie lassen sich von diesen Liedern auch wieder ansprechen. Und wenn sie können singen, tun sie auch singen. Ich freue mich über das grosse Liedgut, das wir haben als Christen. Und es entstehen immer wieder neue Lieder. Und auch die junge Generation hat auch wieder ihre Lieder. Meine Generation hat auch seine Lieder, wo die Jungen heute schon fast nicht mehr singen. Und wenn ich sie singe mit ihnen, dann finden sie das fast nostalgisch. Aber das sind auch Lieder, wo ich persönlich ein bisschen dran hänge, weil ich viele in meiner Jugend dort erlebt habe, wo ich zum Glauben gekommen bin. Aber ich habe auch die neuen Lieder, die jetzt kommen, habe ich sehr gern. Und ich bin sehr dankbar, dass auch unsere Jugend heute gern geistliche Lieder sind. Sehr gern. Und stellen Sie sich vor, was für ein Unterschied das ist. Wenn ich durch den Tag gehe mit dem Lied im Kopf, ich will alles und noch viel mehr. Den ganzen Tag läuft mir das Lied nach. Oder das Lied, Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Immer bin ich für dich da. Was ist das für ein Unterschied? Oder das Lied, das wir da gesungen haben. Gross ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Er allein regiert über Raum und Zeit. Souverän ist er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Und ich bin dankbar für das Liedgut, das wir haben. Und es freut mich immer, wenn ich sehe, wenn alt und jung die Lieder singen und wenn sie nicht nur in der Gemeinde singen, sondern wenn das in den Alltag übergeht. Was ich höre an Lieder singen, von jung und alt oder auch bei uns im Haus. Und wenn ich dann manchmal unterwegs bin, also Familientreffen oder an Schulen, und dann sehe ich das Liedgut, das die Kinder dort haben. Einfach nur Schlager. Schlagertext. Was ist das für ein Schatz und für ein Reichtum? Und der hilft uns, dran zu bleiben und das Wort Gottes in uns Raum behalten und uns bestimmt, ist Lied und Psalmen, auch Gedicht, etwas ganz Hilfreiches. Das dürfen wir nicht unterschätzen. So ein paar. Also so können sie sich selber immer wieder auch aussetzen. Sie können Musik mit geistlichen Texten hören. Sie haben heute alle Möglichkeiten. Es gibt CDs, es gibt Kassetten. Man kann Predigten hören. Man kann auch übrigens Bibeltext hören. Man kann auch Bibeltext kaufen. Ganze Bücher, die gelesen werden, die ich im Auto fahre, kann ich ins Kassettengerät hineinstecken. Und auch mal ein Buch hören, einen Galaterbrief oder das Johannesevangelium, aufwärts und fahren. Dass das Wort Gottes Raum in uns findet. Dass es uns anspricht. Wir können das Leitwort nehmen, wenn wir gestresst sind am Morgen, verschlafen haben oder weiss ich was. Oder wenn wir die stille Zeit an einem anderen Zeitpunkt machen. Kann man zum Beispiel sich vornehmen, ich nehme mir ein Leitwort mit am Morgen. Ich nehme, weiss ich, einen Kartenkasten oder was auch immer, und ich nehme das Wort mit und ich lege es bei mir im Geschäft auf den Schreibtisch oder auf die Fräsmaschine oder wo ich auch bin, und ich tue das Wort einfach mitnehmen und ich mache mir Gedanken über das Wort. Ich lasse mich von dem Wort ein bisschen beeinflussen an dem Tag. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich werde das alles auch Ihrer Fantasie überlassen. Wichtig ist, dass Sie am Wort Gottes, an den Gedanken Gottes, der Raum geht und er verdient. Freuen wir uns am Wort Gottes? Denken Sie doch darüber nach, wie Sie Ihren Tag gestalten, dass das Wort Christi unseren Tag prägt und unsere Entscheidungen bestimmt. Und dass Sie unseren Entscheidungen Gott das letzte Wort dürfen haben, das ist unsere Entscheidung, wenn wir Christen werden. Jesus, bist du was in meinem Leben? Herr. Sage nichts anderes als, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben das letzte Wort hast. Bei meiner Entscheidung. Und deiner Entscheidung will ich mich beugen. Das Problem, das wir haben, ist nur herauszufinden, manchmal, was ist das letzte Wort von Gott. Das wäre ein anderes Thema. Aber von der Grundhaltung her, dass ich Gott das letzte Wort gebe. Und wenn ich immer das mehr können tue, dann muss ich das Wort Gottes eben auch kennen. Ich wünsche von jedem von uns, dass wir mit dem Psalmistus von ganzem Herzen sagen können, Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Möge das Gott uns schenken und die Leitung von seinem Heiligen Geist, dass wir immer wieder grosse Beute machen. Und dass wir Gott den Raum geben, dass wir uns nicht wehren gegen seinen Einfluss, sondern dass wir uns ganz bewusst seinen Einfluss öffnen. Sagen, ja Herr, mir ist wichtig, was du meinst, in dieser und dieser und dieser Frage. Und führ du mich, und leite mich, dass ich zu einer Entscheidung komme, die dir gefällt. Und wenn sie deinem Wort etwas gibt, das mir helfen kann, das mir eine Richtlinie geben kann, mach mich darauf aufmerksam. Und ihr werdet erleben, dass wenn ihr auch die Bibel gelesen habt, auch wenn ihr noch nicht die ganze gelesen habt, dass euch Gott auch auf eine Stelle aufmerksam macht, wo es euch auf das Mal Klick macht. Und ihr dann seht, ah ja, genau, das muss ich auch noch berücksichtigen. Lasst dich von Gottes Gedanken beeinflussen, sich du noch beten mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass du in unserem Leben Raum einnimmst. Und wenn es heisst, wir sollen uns von deinen Gedanken bestimmen lassen, so ist das ja eigentlich gar nicht so schwierig, weil du gute Gedanken hast über uns. Und du willst uns nicht in eine verhängnisvolle Situation bringen, sondern du willst uns ans Ziel bringen. Du willst das, was am besten ist, damit wir das Ziel erreichen, nämlich die Ewigkeit bei dir. Und dass wir es so erreichen, dass du Freude haben kannst. Und du siehst, in was für einem hektischen Alltag wir leben. Alles wird schneller und alles muss schneller gehen. Und wir können uns dem nicht entziehen, gerade die Geschwister, die fest im Berufsalltag eingespannt sind. Und umso mehr sind wir angewiesen, dass du uns hilfst, dass in dieser ganzen Hektik hinein wir immer wieder Weg finden, dass dein Wort Platz hat. Und dass dein Wort unser Denken bestimmt und unsere Entscheidungen, nicht nur in der Familie und nicht nur in der Gemeinde, auch dort, wo wir arbeiten, in der Beziehung zu den Mitarbeitern. Hilf, dass wir wirklich anhand von deinem Wort auch unserer Persönlichkeit arbeiten und zur Reife kommen. Wir wollen bereit sein, auch uns von dir uns erziehen zu lassen. Und schenke das auch in unseren Kleingruppen, dass auch immer wieder passiert, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir wachsen und reifen im Glauben. Dass wir uns ermutigen und ermahnen, dass wir uns lehren und Unsicherheiten, die da sind, können klären aufgrund von deinem Wort und der Leitung von deinem Heiligen Geist. Wir danken dir.